Rechenzentrum wird rein vom Volumen, was es im gesamten Markt sein wird, immer eine Nische bleiben, eine spezialisierte Nische. Nichtsdestotrotz sehen wir dort einen extrem starken Wachstum und was wir auch sehen ist, dass wenn man es mit anderen Immobilien-Asset-Klassen vergleicht, dass natürlich die Renditen dort momentan mit Abstand am spannendsten sind. Das sehen wir auch, diesen Trend. Natürlich Frankfurt, ne, sehr dicht bebaut, wird es auch immer schwieriger, größere Rechenzentren zu platzieren. Sossenheim, da kenne ich sehr gut, weil da habe ich früher mal gearbeitet. Da gab es noch keine Rechenzentren dort, ist jetzt voll mit Rechenzentren, kann man so sagen. Und das heißt, dort ist einfach Platz beschränkt, Energie beschränkt. Und deswegen eben geht es ein bisschen mehr an die Stadtränder. Und somit sehen eben in der Frankfurter Metropole, sprechen wir von Hanau, sprechen wir von Bad Vilbel, mittlerweile auch mit Mainz diskutiert.
Das ist der Immobilieros-Podcast von Immocom. Jede Woche Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker und Yvette Wagner.
Wir prognostizieren ein Wachstum von 15-20% bis 2030. Damit bestätigt Martina Williams das, was viele schon ahnten. Rechenzentren kommen. Martina ist Executive Director for Work Dynamics bei JLL und hat den weltweiten Überblick. Also sprechen wir über die 5 größten europäischen Märkte, die Flat, also Frankfurt, London, Amsterdam, Dublin und was in Amerika anders läuft. Da sind wir ganz schnell bei Kernenergie und Regulierung. Martina verrät die Trends für die kommenden Jahre. Auch hier spielt Kernenergie wieder eine Rolle. Es geht um Erdwärmenutzung, welche Rolle erneuerbare Energie spielt und eigentlich spielen sollte, Gigazentren, um Moratorien, ein Gespräch mit dem Entrepreneur Nicolas Samios, neue Player im Markt, um Joint Ventures, um die enormen Kosten für den Bau von Rechenzentren schultern zu können. Martina appelliert an die Politik, dass die positiven Möglichkeiten dieser Assetklasse viel stärker hervorgehoben werden müssen. Ein Thema, das mich immer wieder gefangen nimmt. Viel Mehrwert mit Martina Williams. Viel Spaß beim Hören. Besondere Aufmerksamkeit bitte jetzt und hier auf die Stadtwerke Leipzig. Unser heutiger Partner hat genau das, was Sie jetzt brauchen. Lösung. Wohin Sie damit kommen? Gut durch die Zukunft. Was Sie dafür machen müssen? Einfach an die Leipziger Stadtwerke wenden. Der Kontakt steht in den Shownotes oder funktioniert über die Homepage www.l.de/stadtwerke/geschäftskunden. Um was es konkret geht? Um die optimale Energienutzung Ihrer Immobilie, um erneuerbare Energien, um eine umfassende Beratung zu allen Fragen rund um die Energie. Also schnell Kontakt aufnehmen zu den Leipziger Stadtwerken für eine nachhaltige Zukunft. Immobilieros Podcast, heute in Frankfurt am Main. Mir gegenüber sitzt Martina Williams. Hallo.
Hallo, grüß dich, Yvette. Schön, dass du da bist.
So. Ich bin bei JLL zu Gast. Als erstes will ich mal sagen, du hast gerade gesagt, hoffentlich rede ich nicht so bayerisch. Es treffen sich hier eine Sächsin und eine Bayerin. Wir hoffen, das ist für alle gut zum Hören, oder?
Kann nur gut werden.
Ja, genau. Also nicht irritieren lassen. Wir reden über ein Thema. Ich habe schon mal einen Podcast gemacht mit Anna Klaft, Rechenzentren. Mhm. Ungewöhnlich für Frauen immer noch, würde ich mal sagen, oder? Was sagst du?
Oh, ich finde es schade, wenn man so es beschreibt. Ich finde, es ist erstens mal eine ganz spannende Assetklasse. Wir werden ja auch gleich eintauchen. Und ich glaube, Frauen sind in vielen Bereichen noch underrepresented. Umso wichtiger ist es, jemanden wie beispielsweise Anna Klaft auch als Vorsitzende des GDRs zu haben. Also genau da müssen wir hin. Und mit so Rollenbildern, glaube ich, wird dann auch diese Assetklasse bestimmt hoffentlich diverser werden.
Dann liebe Grüße an Anna. Ich würde gern mit dir mal ein Blick ins Internationale werfen und dann arbeiten wir uns nach Deutschland vor. Also es dauert eine Weile, bis wir nach Deutschland sind.
Also machen wir es.
So, Sunny Vision, also das größte Rechenzentrumsbetreiber in Hongkong, hat eine Kurssteigerung vor kurzem von über 80% seit Jahresbeginn gemeldet. Was sagt uns das, was sagt dir das über die Dynamik des Marktes?
Also es zeigt natürlich erstmal überhaupt das Interesse von Investoren an diesem Thema. Es ist eben auch, wie wir ja hoffentlich dann auch gleich ein bisschen erläutern werden, ein definitiver Wachstumsmarkt aufgrund unser aller Nutzerverhalten, Digitalisierung der Welt, Backbone der Wirtschaft und dergleichen. Und du hast gerade Sunny Vision genannt, aber beispielsweise auch Digital Reality. Damals in 2004 war der Stockpreis für eine Aktie von denen bei, jetzt muss ich schauen, $12 und der ist jetzt bei $170. Also das ist auch so ein Zeichen, dass es dort gut läuft und dass weiterer Wachstum erwartet ist.
Okay, nächste Zahl. Nein, keine Zahl, aber nächste Experten. Hazelview Investments hat Rechenzentrum als eine der besten Investmentideen für 2025 bezeichnet. Alle reden drüber. Viele denken auch, dass sie es können. Kommen wir auch später nochmal dazu. Ist es denn jetzt noch eine Nische? Ist es schon eine etablierte Assetklasse? Ist es irgendwas zwischendrin?
Also erstmal, Rechenzentrum wird rein vom Volumen, was es im gesamten Markt sein wird, immer eine Nische bleiben, eine spezialisierte Nische. Nichtsdestotrotz sehen wir dort einen extrem starken Wachstum. Und was wir auch sehen, ist, dass wenn man es mit anderen Immobilien-Asset-Klassen vergleicht, dass natürlich die Renditen dort momentan mit Abstand am spannendsten sind.
Das heißt, und was haben wir da für Renditen?
Teilweise zweistellig, aber man muss auch gucken, an was man sich dort anschaut. Wir prognostizieren auch ein Wachstum generell dieses Marktes von 15-20% CAGR bis 2030. Also das heißt, das ist wirklich weltweit eine Riesenwachstumsbranche und Europa spielt da auch fleißig mit.
Okay.
Na, vielleicht noch, warum ist es so? Es hat sich auch in den Krisen, obwohl es ja da eine noch kleinere Nische war, immer sehr resilient erwiesen. Also dadurch, dass natürlich digitale Infrastruktur immer laufen muss, ist da auch eine gewisse Resilienz und Langlebigkeit drin. Und deswegen auch bei sämtlichen, ich nenne es jetzt mal 2008er-Krise oder Covid-Krise, ist natürlich diese Asset-Klasse fast nicht betroffen und ist ziemlich schnell wieder zurückgebounced.
Und die Treiber, die wir sehen, logischerweise KI, was man alles so hat. Was gibt's denn noch für Treiber, die vielleicht die Leute gar nicht so auf dem Schirm haben?
Naja, einmal, eins hast du schon gesagt, einmal künstliche Intelligenz ist ein massiver Treiber. Eben generell die Digitalisierung im weiteren Sinne der Wirtschaft, aber eben auch der Government, unser allseitiges Nutzerverhalten, Streamingdiensten, hybrides Arbeiten. Also Digitalisierung findet überall statt und KI ist natürlich noch ein Beschleuniger der ganzen Sache.
Ja, obwohl wir ja immer sagen, wir sind nicht so digitalisiert, aber wir leben ja eigentlich in einer komplett digitalisierten Welt jetzt schon.
So ist es. Also wenn du irgendjemanden früh um 8 Uhr fragst, keine Ahnung, wenn Schule oder Arbeit beginnt, wer war heute noch nicht online, dann glaube ich, hebt sie keiner die Hand.
Oder hat noch nicht Smart Home bedient oder irgendwie sowas. Oder okay. So, Sunny Vision baut ein Rechenzentrum mit 130 Megawatt. So, also vielleicht erklärst du mal so ein bisschen, was das für eine Größenordnung hat, weil das klingt halt so, ja.
Ja, also erstmal vielleicht auch für die, das heißt ja Immobilieros, die zuhören, man spricht im Rechenzentrumsbranche eben nicht Miete pro Quadratmeter, sondern man bezieht sich eben immer auf die Performance, auf die Leistung und das ist eben dann Megawatt. Wir sind schon lange nicht mehr bei Kilowatt, Megawatt und wir werden sicherlich nachher auch noch dazu kommen. Perspektivisch wird über Gigawatt gesprochen. Du sagtest jetzt so 130 Megawatt, um es einordnen zu können. Also Frankfurt hat aktuell 505 Megawatt under construction, der aktuelle Frankfurter Markt. Und ich glaube, wir sind in Summe bei, ich müsste jetzt lügen, irgendwie bei 830 Megawatt, die schon im Markt hier bestehen. Und das heißt, also diese 100, was hast du gesagt, 30?
130, ja.
Genau, ist da eben einzuordnen, ist ein größeres Rechenzentrum, kann man schon sagen. Aber der Trend geht einfach in diese größeren Rechenzentren einerseits. Wir kommen vielleicht nachher auch noch zu Edge-Rechenzentren, ist natürlich ein komplementärer Gegenläufer oder anderer Trend. Aber diese Größenordnungen werden zunehmend nachgefragt. Also einstellig spricht man schon lange nicht mehr. Es sind dann schon die zweistelligen Megawattzahlen. Und natürlich dreistellig, wie jetzt in dem Fall, ist schon ein größeres.
Jetzt hast du gerade Frankfurt schon erwähnt. Wir sitzen hier in Frankfurt. Deshalb würde ich jetzt mal mit Frankfurt so ein bisschen weitermachen. Under Construction heißt, das ist schon im Werden.
Genau. Ja, genau. Also wir haben...
Und warte ganz kurz, und wie viel Platz ist denn hier noch in Frankfurt?
Ja, das ist eine sehr gute Frage.
Das ist ja die spannendste Frage, glaube ich.
Genau, also um es mal einzuordnen, wenn wir jetzt mal in den europäischen Markt gehen, wir sprechen ja dort von den 5 großen Rechenzentrumsmärkten, den sogenannten FLAP-D, also Frankfurt als eins davon, London, Amsterdam, Paris und Dublin. Und London ist natürlich der größte in Summe, aber der größte Wachstum und der zweitgrößte Markt in Summe ist Frankfurt. Das ist schon mal gut. Wir können auch nachher nochmal sprechen, warum das so ist. Und dort ist aktuell eben schon, wie gesagt, der zweitgrößte Markt in Europa, werden aktuell 505 zusätzliche Megawatts under construction. Das sind einige im Bau. Interessant ist, dass wir nicht nur Frankfurter Gemarkung hier sprechen, sondern man spricht von Frankfurt, auch wenn dann der Rechenzentrum in Hanau liegt oder in Bad Vilbel und eben nicht mehr im Frankfurter Stadtraum ist. Das muss man
also
auch verstehen.
Metropolregion Frankfurt.
Frankfurt, genau. Mhm. Also, und das sehen wir auch, diesen Trend. Natürlich Frankfurt, ne, sehr dicht bebaut, wird es auch immer schwieriger, größere Rechenzentren zu platzieren. Sossenheim, da kenne ich sehr gut, weil da habe ich früher mal gearbeitet. Da gab es noch keine Rechenzentren dort. Ist jetzt voll mit Rechenzentren, kann man so sagen. Und das heißt, dort ist einfach Platz beschränkt, Energie beschränkt. Und deswegen eben geht es ein bisschen mehr an die Stadtränder. Und somit sehen eben in der Frankfurter Metropole, sprechen wir von Hanau, sprechen wir von Bad Vilbel. Es geht mittlerweile auch mit Mainz diskutiert oder findet ja auch was statt. Also das sind so die ich nenne es jetzt mal 30 bis maximal 50 Kilometer rund um Frankfurt. Da kann man das noch als Metropolregion bezeichnen.
Ja. Ja, jetzt hast du ja aber vorhin auch gesagt, also es ist ein dynamischer, wachsender Markt, aber irgendwann ist ja auch in der Metropolregion Frankfurt der Platz weg. So, was siehst du noch für Märkte in Deutschland?
Genau, also sowohl auch in den anderen FLAP-D-Märkten, wo ja wir das gleiche Problem haben. Und es ist nicht nur der Platz, sondern es ist vor allem Power, was das Ganze momentan beschränkt, der Strom. Mhm. Genau. Und das heißt, wir sehen dort europaweit, dass eben der neue oder weitere Rechenzentren immer mehr in sogenannte Sekundärmärkte sich reindrücken. Das ist in Deutschland beispielsweise ein Berlin, das stark im Kommen ist. Wir haben viel über das Rheinische Revier gehört, wo Microsoft ja announced hat, dass es sich dort groß ansiedelt und sich Flächen gesichert hat. Europaweit sehen wir dann natürlich auch ein Madrid, wir sehen ein Mailand, wir sehen ein Barcelona und ein Warschau. Das sind so die Märkte, die dann da alternativ kommen. Gerade wenn man nach Spanien geht, dort kommen über den Atlantik natürlich dann auch gewisse Überseekabel rein. Das heißt, es hat noch andere Vorteile. Ja, das sind so die Märkte, die wir aktuell sehen als starke Sekundärwachstumsmärkte.
Mhm. Woher kommt dein Interesse für Rechenzentren?
Ach, ich glaube, jeder ist irgendwo Nerd. Bei mir ging's mein allererster Job, und eigentlich war das, da war ich noch im Studium, da war ich in der Immobilienabteilung von Sun Microsystems. Die sind heute Oracle. Und die haben damals eben, oder die haben eben die Server für Serverräume und dergleichen gebaut. Und seitdem ist das eigentlich bei mir gegeben.
Okay. Also es begleitet dich schon
so ein Hobby. So ein Hobby, das so nebenher mitläuft. Genau.
Genau. Okay. Sehr schön. Das scheinst du ja dann aber sehr intensiv zu betreiben, dein Hobby.
Umso schöner, wenn man es ein bisschen beruflich verbinden kann, ja.
Also jetzt hast du gesagt Berlin, okay. Jetzt sehen wir ja auch, HAL zum Beispiel hat den Rechenzentrumsfonds aufgelegt, die haben irgendwo im Norden eingekauft. Das sind ja dann so periphere Lagen, würden wir jetzt bei Bürostandorten sagen, das ist ja schon ganz schön weit weg.
Also ich weiß jetzt nicht genau, wo diese Rechenzentren liegen. Hast du die parat?
Nur eins ist eins. Mhm.
Also grundsätzlich muss man mal schauen, es besteht ja andere Lageanforderungen an Rechenzentren als jetzt im Büro.
Ne? Darauf wollte ich hinaus.
Genau. Also da ist jetzt erstmal, warum ist überhaupt Frankfurt einer der größten Märkte? Ne? Findet natürlich einmal, wir haben hier den D-Kix, das ist einer der größten Datenknotenpunkte der Welt. Der liegt mitten hier in Frankfurt und eben die Nähe der Rechenzentrum und gerade früher in der Finanzbranche, je näher ein Händler am globalen Datenknotenpunkt war, umso schneller war die Millisekunde Trading und die waren relevant für Abschlüsse. Ja, also das heißt, diese Latenzzeit, von der man da spricht, möglichst nah, möglichst kurze Latenzzeit, möglichst nah am Datenknotenpunkt, das hat eigentlich Frankfurt auch zu einem der großen Rechenzentrumsmärkte gemacht. So. Mit dem Einzug von KI gibt es jetzt ein bisschen andere Lageanforderungen. Und da muss man jetzt zwei KI-Rechenzentrenarten unterscheiden. Das eine ist dort, wo KI trainiert wird. Das braucht dann nicht die Latenzzeit eben zu diesem Datenknotenpunkt, sondern dort wird im Rechenzentrum trainiert. Aber es braucht nicht die Latenzzeit zum End-User, also für dich oder mich, die da hier irgendwie Netflix und sonst irgendwas streamen wollen, sondern die können relativ unabhängig sein. Das heißt, dort sprechen wir auch davon, das Rechenzentrum geht zum Power-Anbieter. Also dort, wo ich Elektrizität finde, dort kann das ganz gut platziert werden, solange ich dort nur KI trainiere. Wenn es aber darum kommt, dass KI dann letztendlich trainiert ist und sogenannt deployed wird, muss es ja in der Nähe der Endabnehmer sein. Weil dann möchtest du ja möglichst schnell, wenn du klickst, auch ein Ergebnis haben. So. Und das heißt, da haben wir dann schon wieder die Nähe zu den großen Metropolen und zu den Endusern und wo eben Rechenarbeit stattfindet. Und somit werden diese zweiteren KI-Inference-Rechenzentren heißen die auch, näher an den End-Usern und der Population wieder stattfinden.
Okay. Großes Bottleneck scheint, wenn man die Berichterstattung über verschiedene Rechenzentrumentwicklungen liest, immer die Stromversorgung zu sein. Wie blickst du da, also vielleicht auch nochmal europaweit, weil ich finde das immer ganz spannend, den Vergleich, und wie ist das in Deutschland?
Ja, absolut. Also es ist tatsächlich so, also vielleicht unser Research, was wir sagen, weltweit sind die großen Rechenzentren aktuell ungefähr 2% der weltweiten Elektrizitätsversorgung gehen in Rechenzentren. Wir gehen davon aus, dass bis 2030 es 4% sein werden. Also schon mal eine Verdoppelung, ein Riesenanstieg. Und wenn ich dann in einzelne Märkte reingehe, beispielsweise Dublin oder auch Frankfurt. Dublin, über 70% der lokalen Elektrizität geht in Rechenzentrum Anwendungen, und in Frankfurter Raum sind es auch, wenn meine Zahlen, die ich da so habe, stimmen, über 40%. Ja, also das ist schon eine Herausforderung. Was zu deiner Frage, was passiert dort? Manche Städte, Dublin eins davon, die haben sogenannte Data Center Moratorien verabschiedet. Das heißt, dass bis zu einem gewissen Zeitpunkt, ich glaube in Dublin ist es bis 2028, keine Rechenzentren mehr ans Netz angeschlossen werden können, um eben dort die Stromversorgung dann auch für die Menschen und was sonst dort stattfindet, sicherzustellen. Und jetzt wissen wir alle, dass natürlich so Elektrizitätsversorgung, Infrastrukturprojekte typischerweise eher langfristige Projekte sind. Ich habe jetzt, Deloitte hat da einen sehr guten Report, ich weiß nicht, vor 2-3 Wochen rausgegeben. Demnach dauert es in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern um die 7 Jahre, bis diese entsprechende zusätzliche Versorgung geschafft werden kann. In anderen Ländern sind es vielleicht 4 Jahre. Also das ist sicherlich eine Herausforderung auch bei uns hier.
Hey, und schon wieder warten wir alle.
Genau. Aber ich bin ja generell, ich denke mir dann immer, was haben wir denn für Alternativen? Ich sehe eine große Chance bei der Umnutzung sogenannter Brownfields, also Gewerbestandorte, vielleicht auch der leider abgewanderten oder abwandernden Industrie, wo du einfach gewisse Kapazitäten vielleicht hast, die du nutzen kannst. Und da reinzugucken, helfen wir auch immer gerne. Aber das ist natürlich eine Chance. Also, wenn man einfach sagt, ehemalige Automobilproduktionsstandorte, was kann denn da dann an Rechenzentrumalternativen entstehen?
Gut, würde ich dir jetzt erwidern, schöne Idee, aber.
Raus mit dem Aber.
Also, aber. Da musst du ja trotzdem erstmal wieder mit der Kommune und der Politik im Einklang sein, dass du eine Nutzungsveränderung da drin hast. Also da wartest du ja dann auch schon mal wieder viele Jahre. Dann kommt vielleicht noch eine Bürgerinitiative, die sagt, also die meisten haben ja den Unterschied zwischen Logistik und Rechenzentrum auch noch nicht verstanden. Die denken immer, fahren den ganzen Tag LKWs. Dabei ist das ja bei Rechenzentren gar nicht so. Ich würde aber mal vermuten, irgendeine Bürgerinitiative findet sich bestimmt. So, und wenn du dann sagst, es sind 7 Jahre durchschnittlich in Deutschland, das ist ja schon eine verdammt lange Zeit. Du hast vorhin gerade gesagt, es wird von 2 auf 4% gesteigert. Da hängen wir ja immer hinterher. Also wie wird denn das in den Entwicklungen mitgedacht? Weil wenn ich jetzt dann 7 Jahre vorausdenke, das ist ja schon boah, ganz schöne Aufgabe.
Richtig, genau. Also vielleicht nur zur Klarstellung, ist es nicht so, dass es 7 Jahre braucht, um ein Rechenzentrum zu, oder eine Umnutzung herzukriegen, sondern hier geht es um die Powerversorgung von der Sprache.
Genau. Naja, das kommt ja aber
genau.
dazu.
Aber vielleicht mal, genau, also Umnutzung ist sicherlich was, was immer zu diskutieren ist. Deswegen ist es halt wichtig, auch in ähnlichen, ich sage jetzt mal, für Gewerbe geeignete Flächen oder Mischgebiete, dass man dort auch sich im richtigen Nutzungsareal befindet. Die Bürgerinitiativen, ich glaube, da hat die Politik oder die Gemeinden es oft versäumt, dort proaktiv und positiv auch die Benefits, was ja ein Rechenzentrum auch an Benefits bringen kann, herauszustellen. Es gibt aber manche Gemeinden, die das sehr, 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 sehr gut machen. Also ich werde es nicht müde, dort nur Isenburg zu nennen, die dort jetzt auch ein Rechenzentrum bauen, die von vornherein dort auch die Gemeinde mit eingebundener Transparenz geschaffen hat, weil ja letztendlich auch und BEOS hier in Frankfurt mit der Entwicklung in Griesheim. Auch die gehen ja recht früh an und sagen, wir schaffen hier mit einer Initiative ein gemischt genutztes Quartier. Rechenzentrum ist eine Nutzung darin. Tiras können wir Abwärme nutzen aus dem Rechenzentrum raus, das letztendlich dann auch in dieses zukünftige Stadtteil mit einfließt und so weiter. Und ich glaube, man muss diese positiven Möglichkeiten einfach immer wieder herausstellen und aktiv bewerben. Und da hat meines Erachtens die Politik zu wenig getan oder vielleicht auch zu wenig begriffen, aber ich glaube, das muss unbedingt erfolgen. Und deswegen bin ich auch dem GDA dankbar, dass die da immer die Stimme erheben dafür.
Ja, aber ein bisschen zu leise noch in meiner Welt.
Ja, aber ich denke, wir müssen alle, deswegen wäre ich auch nicht müde, drüber zu reden.
Genau. Ja, ja, ist ja wichtig. Also wir müssen jetzt aber nochmal Stromversorgung. Welche Rolle spielt denn grüner Strom in deiner Welt?
Ja, also erstmal.
In der Rechenzentrumswelt?
Genau. Also erstmal. Also, oh, das ist eine lange Geschichte.
Wir, ja, schauen, wir haben Zeit. Ich unterbreche dich dann schon.
Also man muss ja erstmal auch sehen, also ich komme gleich zu deiner Frage, aber dass natürlich Rechenzentrumsunternehmen, die begreifen natürlich schon, dass sie da einen Impact machen auf die Umwelt. Und sie haben sich selbst, also diese Big Tech-Unternehmen auch, gewisse Auflagen gegeben, dass gewisse, also zum Beispiel die PUE, die Power Usage Effectiveness, einfach verbessert werden kann. Das ist ein Parameter, den man messen kann, wie stark eben die Effectiveness von Power genutzt wird. Und das ist so ein Parameter, den sie sich selbst verschrieben haben, wo aber auch das ENEFG, also gewisse Vorgaben macht. Und deswegen, es gibt regularische Rahmenbedingungen, dass Renewables eben demnächst auch notwendig sind. Also ab 2024 muss 50%, ab 2026 dann eben 100% an Renewables zumindest bilanziell abgebildet werden. Genauso wie eben die PUE einen gewissen Schwellenwert erreichen muss und genauso eben wie Abwärme in Teilen genutzt werden muss. Das sind, glaube ich, die richtigen Richtungen und Stoßrichtungen. Nichtsdestotrotz, meines Erachtens, wird dieser schiere zusätzliche Bedarf schwer abzudecken sein. Jetzt wissen wir auch, dass in Deutschland, vor allem wenn man jetzt Nord- und Südgefälle sich anschaut, Renewables nicht überall verfügbar sind. Wir wissen auch, dass Renewables dann gerne mal auch Spitzen erzeugen, die vielleicht in diesem Moment nicht gebraucht werden. Das heißt, dort ist eine Chance, sich mit sogenannten BESS, also Battery Energy Storage Systems, das muss gemeinsam gedacht werden. Manche sind auch dran. Ich habe mit Nico Samios letztens mich dazu ausgetauscht. Der ist ja da ganz stark auch engagiert. Also das muss gemeinschaftlich gedacht werden, dass es dann wirklich stattfinden kann. Meine persönliche Meinung, werden wir 100%, also Renewables, die Rechenzentren befüttern, da muss noch viel passieren und ich bin mir auch nicht sicher, dass wir es schaffen. Andere Länder haben eine weniger kritische Einstellung der Kernenergie gegenüber und die sehen eben das als grüne Energie. Ist jetzt nicht renewable, aber zumindest kein CO2-Impact. Und deswegen ist dieses ganze Thema Kernkraftnutzung in der Rechenzentrumsbranche ein Thema. Gerade in den USA wird über sogenannte Small Modular Reactors gesprochen, die überhaupt nicht zu vergleichen sind mit was uns in Europa immer mit Kernkraft und jeder denkt an Tschernobyl vorstellt, sondern das sind sehr in sich geschlossene, sichere, im Boden verankerte und mit einem ganz anderen Technologie ausgestatteten Nuklearreaktor. Das wird unserer Prognose nach ab 2030 kommen. Nicht in Deutschland, aber in anderen Ländern dieser Welt.
Und das kommt in Deutschland nicht, weil wir überreguliert sind, weil wir uns das nicht vorstellen können?
Oder? Also ich glaube, dass erstmal dieses ganze Thema Kernkraft in Deutschland ganz anders behaftet ist. Und da müssen schon noch viel dicke Bretter gebohrt werden, als dass es auch bei uns hier hoffähig wird.
Ja. Aber Regulierung, lass uns trotzdem dabei nochmal bleiben. Ist es denn in anderen Ländern prinzipiell einfacher, als es in Deutschland ist? Oder sind wir da, können wir da mit anderen Ländern mithalten?
Naja, also wenn wir jetzt mal global sehen, gibt es sicherlich Märkte, die wesentlich weniger reguliert sind als wir. Wir sind da schon immer die Hausmeister, die ihre, oder die wie sagt man, Weltmeister, nicht Hausmeister, sondern die Weltmeister der Überregulierung. Ja, also Amerika natürlich, genauso wie im Mittleren Osten, ganz starker Wachstumsmarkt, auch für Rechenzentren. Die haben da ganz andere Voraussetzungen und sind nicht so stark wie reguliert. Wir haben uns schon in zweifacher Hinsicht reguliert, einmal auf EU-Ebene, aber das setzen wir dann auch wiederum in Deutschland mit besonderer Genauigkeit um. Ich hatte es ja vorhin schon besprochen, was man da jetzt hier über, also zusätzlich sich ins Gebetbuch geschrieben hat, sozusagen.
Ne? Wie schauen denn Investoren darauf? Also wenn man jetzt so die aktuellen Studien, die jetzt in Deutschland veröffentlicht werden, anschaut, da ist ja der Konsens immer, die Investoren sind total heiß auf Rechenzentren in Deutschland. Siehst du das genauso? Wie seht ihr das, wenn ihr so in euer Research guckt?
Also wir sehen schon, dass Investoren immer mehr auch zur Diversifizierung in ihr Portfolio anteilig Rechenzentrum reinnehmen, definitiv. Auch wenn man sich die großen Namen anschaut, fand ja auch einiges statt hier, auch in Deutschland mit beispielsweise BlackRock, die über 50% hier von Mainova sich dort ins Rechenzentrumsgeschäft eingekauft haben. Also das findet auch hier statt, definitiv. So, ja, also Investoren sind hungrig drauf, man nähert sich an, man streut es ein. Manche gehen eher über Fonds, anteilig in Fonds rein, bevor sie dann erstmal selbst dann ins Asset direkt reingehen. Aber das findet auch in Deutschland statt. Es ist noch ein relativ kleiner Markt in Deutschland, würde ich mal sagen, im Vergleich zu globalen Märkten. Aber also wir sehen gerade im globalen Bereich, auch in Deutschland, aber vor allem auch im globalen Bereich, dass sehr starke M&A-Aktivitäten stattfanden in 2024. Das war so ein richtiges High-Jahr. Deswegen denken wir, dass es dort jetzt ein bisschen abflaut, was diese großen Mega-Merger im Rechenzentrumsbereich angeht. Aber aufgrund der einfach dieser Volumina, was diese Rechenzentren auch haben, ja, man spricht ja da auch gleich von mehreren hundert Millionen oder wenn nicht gar Milliarden, dass es da sowieso gewisse Joint Ventures letztendlich oder zum Beispiel auch braucht. Ne? Also brauchst sowohl Investorengeld, du brauchst aber auch dann in der Entwicklung irgendwie so ein Joint Venture Entwicklungsmodell und so weiter, weil es wird sehr schwierig, ja. Ja. Ansonsten das Volumina zu stemmen. Die Investoren auf der anderen Seite sind ja alle, ne, EU-Taxonomie und so weiter. Da sehe ich auf der anderen Seite wieder die Chance, dass das ganze Thema ESG, was wir ja vorhin schon besprochen haben, die Nachhaltigkeit weiterhin dort ein wichtiges Thema ist. Deswegen sehe ich da auch eine Chance, wenn da die Investoren weiter aktiv werden würden, dass das Thema, was wir gerade vorhin besprochen haben, auch in eine klimanachhaltige Schiene geht.
Mhm. Zum Schluss will ich natürlich mit dir deine Expertise abrufen und in eine Glaskugel gucken. Du hast jetzt schon einen Trend, hast du genannt. Was passiert denn, schau mal, irgendwie so 5 Jahre nach vorn? Was siehst du da?
Ja, also erstmal, ich habe es vorhin schon genannt, also die Chips werden immer leistungsstärker. Mit diesen leistungsstärkeren Chips wird sich diese ganze Kühlung von Rechenzentren verändern in Liquid Cooling. Ne? Also heute ist noch vieles luftgekühlt, Liquid Cooling. Also das ist, hatten wir vorher noch nicht besprochen, definitiv ein Trend. Dann zweitens Energieanspruch an Elektrizitätsversorgung, hatten wir auch vorhin gesagt, ist ein Riesenthema. Dann, wir gehen auch davon aus, dass ab 2030 diese Small Modular Reactors kommen werden. Wir gehen auch davon aus, dass KI, weil du es vorhin sagtest, haben heute ungefähr 15% anteilig an den Rechenkapazitäten, dass das bis 50% steigen wird in diesen Jahren. Und last but not least, wir sprechen heute immer mit ganz großen Oho von Giga-Rechenzentren, 1 Gigawatt, aber wir gehen davon aus, dass man bis 2030 auch über 5 Gigawatt Rechenzentren spricht.
Oh, das ist ganz schön viel.
Ja, genau. Aber ob das in Deutschland kommt, wir hatten es ja gesprochen, Deutschland ist natürlich wesentlich kleinteiliger, Europa ist wesentlich kleinteiliger, aber gerade so in Ländern wie Amerika oder im Mittleren Osten kann man sich das dann schon vorstellen.
Mhm. Du hast vorhin gerade gesagt, 2024 war so ein Hype-Jahr. Das habe ich auch so wahrgenommen, weil auch in Deutschland haben viele Player angekündigt, wir machen jetzt mal ein Rechenzentrum. Umgesetzt haben davon, glaube ich, nicht viele. Plötzlich ja. waren auch alle Grundstücke irgendwie für Rechenzentren tauglich, was dann natürlich auch sehr wunderte, woher das jetzt plötzlich kommt. Die Frage zielt jetzt darauf ab, woher kommt denn in Deutschland dann die Expertise? Das ist so ein bisschen, ne, also alle, die neu gebaut haben, sind jetzt alle Experten für Bestand und jetzt wollen dann auch alle Projektentwickler machen noch so ein bisschen nebenbei so ein bisschen Rechenzentrum. Das soll überhaupt nicht despektierlich sein. Ich will einfach von dir nur wissen, wo kommt denn die Expertise jetzt her?
Sehr gute Frage. Vor allem in einem Markt, der ja sowieso Facharbeitskräfte beschränkt ist und dergleichen. Ja, es ist richtig. Wir sehen sehr viele neue Teilnehmer in diesem Rechenzentrumsmarkt. Es ist sicherlich so. Wäre ja auch nicht die Immobilienbranche, wenn man nicht eine Chance wittern würde, der man nachgeht. Das ist ja das Gute auch. Also ich finde ja super, wenn Leute entrepreneurial denken. Aber ja, es braucht eine gewisse Expertise, das auch zu können. Wir beispielsweise, wir hatten vor 2 Jahren in unserem Projektmanagement-Team in JLL hier in Deutschland noch keine Expertise, Rechenzentrumsprojekte zu betreuen. Aber wir haben jetzt innerhalb der letzten, wir betreuen aktuell 2 Rechenzentren als Projektmanager und haben für diese 2 eben innerhalb von den letzten 10 Monaten 8 Leute aufgebaut. Gebaut. Das sind Projektmanager, die den Bau begleiten und manche kommen davon, ich sage jetzt mal, von ähnlichen kritischen Infrastrukturprojekten, ja, und entwickeln sich in Rechenzentrumsprojekte rein und ich glaube, das ist diese Mischung aus. Du brauchst Experten, die es gemacht haben und wir müssen aus anderen Branchen Leute eben in die Rechenzentrumsbranche auch reinbringen. Also aus Branchen, die ähnlichen kritischen Themen unterliegen. Mhm. Wie beispielsweise den Bau von Labs oder Energieinfrastruktur. Also, ne?
Okay, also auch neue Berufsbilder, die dann platziert werden in der Immobilienbranche.
Absolut, absolut. Also wir sprechen gerade aktuell mit einem möglichen Kunden zum Betrieb derer Rechenzentrum, also Facility Management, was ja JLL auch macht. Und dort ist es auch so, du findest so viele Leute gar nicht, die ein Rechenzentrum betreiben können. Das heißt, ganz stark ist wichtig, dass du Trainingsprogramme auflegst, dass du Standard Operating Procedures hast, mit welchen du deine Mitarbeiter auch weiterentwickelst, damit die dann letztendlich diesen Betrieb leisten können. Also hast die Branche gefragt, sich weiterzuentwickeln.
Naja, da können wir ja mal sehr gespannt sein, weil wir ja in einer der innovativsten Branchen Deutschlands sind.
Ja, genau. Aber das Positive muss ich wirklich sagen, also wenn man sich mit der Rechenzentrumsbranche und mit den Teilnehmern darin beschäftigt, das ist ein sehr diverses Feld. Also das ist wesentlich dynamischer als, ich sage jetzt mal, die originäre Immobilienbranche. Und da, glaube ich, ist schon ziemlich viel Agilität auch drin.
Das liegt wahrscheinlich auch an dem Ding, mit dem sich da beschäftigt wird. Da
kann gut sein, genau.
Weil sonst wird das, glaube ich, nichts. Martina Williams von JLL, vielen lieben Dank für das Gespräch. Ich würde sagen, du hast jetzt eine Prognose abgegeben über Trends und wir treffen uns dann mal in 2 Jahren wieder und dann schauen wir mal, was von deinen Prognosen. Podcast vergisst nicht.
Sehr gut, genau. Aber wir warten 5 Jahre rausgeguckt, aber wir können ja mal einen Zwischenstand machen in 2 Jahren.
Genau,
sehr schön.
Genau, ja. Was davon schon da ist, was nicht da ist und wo sich Deutschland schwer tut und wo andere schon viel weiter sind. Vielen lieben Dank, Martina,
danke
für das Gespräch und vor allen Dingen für die sehr interessanten Einblicke in einen Markt, da guckt man nicht so oft rein.
Ja, sehr vielen Dank, schön, dass du gekommen bist und ja, ich bin gespannt, was der Markt so bringt.
Das war der Immobilieros Podcast. Alle Folgen finden Sie unter www.immobilieros.de und überall dort, wo man Podcasts hören kann. Aktuelle News aus der Immobilienbranche gibt es unter www.immocom.com.